Was wünschst du dir? Spannende Sachen, spannende Antworten, ganz unterschiedliche Natur von dem, was sich Menschen wünschen. Heute kommen wir zum Abschluss unserer Adventsreihe, was wäre wenn? Und eigentlich war das ja eine recht unmögliche Reihe. So eine Reihe voller, zumindest scheinbarer Unmöglichkeiten. Wir haben angefangen mit, was wäre wenn die Adventszeit eine Zeit zum Durchatmen wäre? Das war die erste Predigt. Und ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Wochen durchatmen konntet. Ich hoffe, ihr konntet den Ruach, den Atem Gottes erleben, ihn wahrnehmen. Es ging weiter am zweiten Sonntag. Was wäre, wenn die Geschichte vom Nikolaus kein Märchen wäre? Wenn wir uns als Beschenkte empfinden und wahrnehmen würden. Als Menschen, die alles haben und die Hände voll haben, um davon weiterzugeben. Ich hoffe, dass wir uns so empfinden. Und dann letzte Woche, was wäre, wenn wir Weihnachten ohne Fassaden auskämen, ohne heile Welt Vorgespiele, sondern dass wir in Beziehungen leben, dass wir Beziehungen finden, sei es privat, sei es hier in der Gemeinde, wo wir ehrlich miteinander sein können, mit all unseren Fehlern und Macken und was sonst noch so an uns dranhängt. Und jetzt heute, was wäre, wenn wir trotz unerfüllter Wünsche Frieden finden? Und ich weiß nicht, was dieser Predigttitel bei euch für Emotionen auslöst. Was wäre, wenn wir trotz unerfüllter Wünsche Frieden fänden? Ob das eher so ein bisschen dieses ist, boah, das klingt jetzt schon so negativ. So, ja, da ist ja Scheitern, ist schon quasi im Titel mit angelegt. Da rechnet man ja eigentlich schon fast damit bei so einem Predigttitel, dass irgendwelche Enttäuschungen kommen. Ich weiß nicht, ob euch das so geht, wenn ihr diesen Titel hört. Was wäre, wenn wir auch mit unerfüllten Wünschen Frieden fänden? Als ich das Thema gelesen habe, dass sich das Gästegottesdienstteam vor Monaten ausgedacht hat, dachte ich, was ein Zufall, dass ausgerechnet ich heute zu diesem Thema dran bin. Und zum Zweiten dachte ich, irgendwie komisch, irgendwas stimmt da nicht, diese Wortkombination. Unerfüllte Wünsche auf der einen Seite und Frieden auf der anderen. Weil ganz ehrlich, was haben denn Wünsche mit Frieden zu tun? Wäre es nicht sinniger, wenn wir sagen würden, wir taufen den Gottesdienst um? Was wäre, wenn man trotz unerfüllter Wünsche glücklich würde? Ja, glücklich werden. Aber Friede, wo passt das rein? Weil es ist ja kein Geheimnis, dass erfüllte Wünsche, die machen ja glücklich. Also das ist ja bekannt, zumindest zeitweise. Ich meine, das hoffen wir ja, dass wir das auch an Weihnachten jetzt wieder erleben, wenn wir Geschenke verteilen und das Gegenüber, das das Geschenk bekommt, das bekommt leuchtende Augen. Das ist ja ein Grund, warum Schenken so viel Spaß macht. Weil wenn man sieht, wie der andere sich freut, wie der einfach mal glücklich wird, wenn ein Herzenswunsch in Erfüllung geht. Klar, es gibt auch Geschenke, die nicht so richtig glücklich machen. Die haben das Potenzial, auch die Stimmung so ein bisschen in den Keller zu ziehen. Ja, der schenkt dir jemand was und meint es gut, angeblich. Und du denkst so, okay, was machen wir jetzt damit? Lügen? Freude vortäuschen? Oder ehrlich sein und fragen, ob das jetzt irgendwie fürs Schrottwichteln gedacht war oder so. Ich meine, das ist ja wirklich nicht so einfach. Also jetzt kommt hier sozusagen der lebenspraktischste Teil der ganzen Predigt. Den könnt ihr in 4 Tagen eventuell direkt umsetzen, wenn ihr ein Geschenk bekommt, das euch nicht gefällt. Da muss man ein bisschen drauf vorbereitet sein, dass man irgendwie auch entsprechend reagiert, dass der Familienfriede nicht völlig in Keller abstürzt. Hier 3 Antwortmöglichkeiten für euch, wenn es ein richtig ätzendes Geschenk gibt. Erste Reaktionsmöglichkeit wäre zu sagen, boah, das ist ja mal was Spezielles. So. Nummer 2 wäre toll und sogar noch mit Garantie und Umtauschmöglichkeit. Und Nummer 3 wäre vor allem bei Kleidungsstücken, Mensch, vielen Dank, das kann man super tragen im Keller. Oder zum Reifenwechsel oder so. So, also das zum lebenspraktischen Teil für Heiligabend. Ich hoffe natürlich, dass eure Wünsche da in Erfüllung gehen. Es gibt natürlich auch Wünsche, die gehen tiefer als iPhones und Playstations und Co. Und das haben wir in diesem Video, finde ich, gerade eben haben wir das schön gesehen, wie unterschiedlich Wünsche sind. Wahrscheinlich hat das auch ein bisschen was mit Lebensalter zu tun. Je älter man wird, umso weniger materielle Wünsche hat man. Aber da gab es doch eine ganze Reihe an Wünschen, die kann ich mir für Geld nicht kaufen. Wo Leute sagen, ich wünsche mir heile Beziehung, ich wünsche mir Frieden, ich wünsche mir ein Kind, ich wünsche, dass mein Vater, der Krebs hat, doch noch ein paar Jahre einigermaßen gut leben kann. wo wir gesehen haben, es gibt Wünsche, und da sitzen wir alle in einem Boot, die werden wir nicht unterm Weihnachtsbaum irgendwie auspacken können. Das sind so die größeren Sachen, die, ich nenne sie mal die Lebenswünsche oder die Lebensträume. Das sind die Vorstellungen, die wir haben, die wir träumen, wenn wir darüber nachdenken, wie soll mein Leben in 5, in 10, in 20 Jahren aussehen. Oder das sind die Vorstellungen, wo wir vielleicht vor 5 Jahren dachten, hey, also in diese Richtung, da wird sich mein Leben, glaube ich, hin entwickeln. Und es sieht bei uns allen garantiert anders aus, wir haben da unterschiedliche Vorstellungen. Aber wo wir alle in einem Boot sitzen, könnte man sagen, leider, ist, dass es bei uns allen Wünsche und Träume gibt oder irgendwann geben wird, die, wo es mit der Erfüllung schwierig wird, wo man sieht, die werden wohl nicht mehr in Erfüllung gehen. Und das ist ganz unterschiedlich, das haben wir alle unterschiedliche Sachen, aber ich glaube, das eint uns, dass wir alle früher oder später in unserem Leben an so Punkte kommen, wir merken, okay, dieser Wunsch, ich muss mich an diesen Gedanken gewöhnen, der wird wohl nicht in Erfüllung gehen. Und bei dem einen ist es vielleicht der Traum oder der Wunsch nach einer tollen Partnerin und man merkt, ey, die Zeit verrinnt und der Markt wird leerer, dass überhaupt noch was wird. Oder bei Ehepaaren, die versuchen seit Jahren ein Kind zu bekommen und irgendwann die Diagnose bekommen, das wird auf natürlichem Weg nichts mehr. Oder du steckst in der Partnerschaft drin und du hattest eigentlich den Traum von einer tollen, harmonischen Ehe und merkst, so richtig harmonisch wird es hier nicht mehr. Oder mein Partner ist gerade dabei, sich von mir zu trennen. Oder meine Partnerin ist verstorben. Das, was ich mir erhofft und erdacht habe, lange gemeinsame, glückliche Zeit, das wird nichts. Vielleicht realisierst du langsam aber sicher, dass der Job, den du immer machen wolltest, dass der für dich jetzt irgendwie aus was für Gründen auch immer in unerreichbare Ferne gerückt ist. Du bist gerade zum zweiten Mal durch die entscheidende Prüfung in deinem Studium gefallen und damit ist es besiegelt. Du bist raus. Diesen Weg kannst du nicht weitergehen. Traum zerplatzt. Ich glaube, immer, es wird für uns alle, irgendwann werden wir an so Momente kommen, in unserem Leben, wo Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Und ich wünsche es niemand von uns. Ich wünsche niemand von euch, dass ihr in so einer Situation gerade seid. Aber es kann passieren, dass wir in so Situationen kommen, wo man merkt, okay, ich kann jetzt hier nichts mehr tun. Und da ist trotzdem dieser nagende Wunsch in mir. Aber ich stelle fest, das wird wohl nichts werden. Dieser Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Ich bin selbst in so eine Situation gekommen. Wenn man mich vor 2, 3, 4, 5 Jahren gefragt hätte, wie sieht dein Leben in 5, in 10 Jahren aus, dann hätte ich mit großer Sicherheit gesagt, naja, ich werde gemeinsam mit meiner Frau, werden wir uns eine Stelle teilen, ich werde eine City Church in Heidelberg, werden wir als Pastor arbeiten. Wir werden Menschen erreichen, die keine andere Gemeinde erreichen. Es wird gut laufen. Das war meine Vorstellung. Das war mein Wunsch. Und im Lauf des letzten Jahres mussten wir realisieren, das wird jetzt nichts. Unser Wunsch geht nicht in Erfüllung. So, was jetzt? Wie gehen wir miteinander mit solchen Situationen um? Wie gehen wir da durch? Und ist es möglich, Frieden zu finden? Und ich glaube, wir haben immer mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Option 1 ist, man könnte natürlich bei unerfüllten Wünschen irgendwie ein verbitterter alter Griesgram werden, ja, der sich von dem nicht erfüllten Wunsch auffressen lässt und alles irgendwie nur noch negativ sieht. Die Vergangenheit und die Zukunft und alles ist nicht gut. Ich gehe davon aus, ihr stimmt mir zu, das ist keine gute Option. So, Möglichkeit 2 wäre zu sagen, hey, bevor mir so eine Enttäuschung passiert, ist es doch besser, ich habe überhaupt keine großen Wünsche. Wenn ich keine großen Wünsche habe, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Auch das ist, glaube ich, nicht wirklich eine gute Option, weil wer keine Wünsche hat, der ist lebendig tot. Ich kenne echt so Leute, ich kenne wirklich so Leute, von denen würde man nicht sagen, die sind wunschlos glücklich, sondern die sind eher wunschlos apathisch. Die leben Tag für Tag ohne Erwartung, ohne Ziel, ohne Vision, ohne Richtung. Ich bin überzeugt, Wünsche zu haben ist was Tolles. Das ist was ganz Wichtiges. Nur dann werden wir in dieser Welt wirklich was bewegen. Wenn diese, auch wenn die Wünsche vielleicht nicht ganz Wirklichkeit werden, aber sie werden uns doch in die Richtung bringen. Also Möglichkeit 1, verbittert zu werden. Möglichkeit 2, gar nichts mehr zu hoffen und zu erwarten. Das ist nicht so wirklich attraktiv. Und es gibt natürlich Möglichkeit 3. Und der Weg, den ich euch jetzt vorstellen möchte, der ist erstmal paradox und auf den ersten Blick widersinnig. Aber ich glaube, es ist die einzige Chance, Frieden zu finden. Wenn Wünsche, kleine wie große, nicht in Erfüllung gehen. Und auf diese Möglichkeit bin ich bei Apostel Paulus gestoßen. Paulus, ein hochgebildeter Intellektueller, war in dem, was er gemacht hat, war der äußerst erfolgreich. Er war ein absoluter Christenhasser. Der hat Christen verfolgt, hat sie in den Knast gesperrt, hat dafür gesorgt, dass sie getötet werden. So, und dieser Mann, der wird jetzt Christ nach dieser Vergangenheit und ist dann so begeistert von Jesus, den er ganz persönlich so als Mensch gar nicht kennengelernt hat. Er wurde erst Christ, nachdem Jesus schon wieder sozusagen im Himmel war. Aber er ist so begeistert von diesem Jesus, dass er wohl zum bedeutendsten Missionar der Weltgeschichte wird. Und er zieht umher und predigt und gründet Gemeinden und erzählt allen, die irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen sind, dass Gott sie liebt, dass Gott für sie ist und nicht gegen sie. Und irgendwann, wir wissen nicht wann, ist was in sein Leben gekommen. Etwas, das er sich nie gewünscht hat. Und er schreibt im Brief an die Korinther, im zweiten Brief, den er da an sie schreibt, in Kapitel 12, mir wurde ein Stachel ins Fleisch gegeben. Er schreibt, ich habe einen Stachel abbekommen. Und wortwörtlich steht da, was dieser Stachel mit ihm macht, der quält ihn. Und er quält ihn nicht so ein bisschen, sondern, wenn man das sozusagen von der griechischen Wortbedeutung ausgeht, steht da, er schlägt ihn mit Fäusten, er schlägt ihn zusammen. Nicht so wirklich schön. Das ist nichts, was man sich wünscht. Und so die Forscher sind sich unsicher, was meint er mit diesem Stachel, den er da abbekommen hat. Man weiß es nicht, was das genau war. Vermutlich war das irgendeine Krankheit. Vielleicht eine Epilepsie. Das fragt man sich, sagen, wenn er viel vor Leuten gestanden hat und dann irgendwelche Zusammenbrüche hatte, war das sicherlich nicht so ganz einfach zu ertragen. Vielleicht waren es Depressionen. Kann man sich auch gut vorstellen, bei dem, was er alles durchgemacht hat, würde es ein Wundern, wenn er sie nicht bekommen hätte. Vielleicht war es eine Augenkrankheit, die immer schlimmer wurde. Gibt so Hinweise darauf, was auch relativ schlecht ist, wenn man das halbe Neue Testament schreiben soll und man sieht fast nichts mehr. Vielleicht war es eine Malaria, die er sich von einem seiner Reisen mitgebracht hat. Man weiß es nicht genau. Was auch immer es war irgendetwas, was ihn in seinem Alltag schwer gestört hat. Was ihn richtig beeinträchtigt hat, was ihn zum Spott für die Leute gemacht hat, worunter er gelitten hat wie Hund. Und sein sehnlichster Wunsch war, dass es weggeht. Das war sein größter Wunsch, dass Gott es von ihm nimmt, dass er ihn wieder heil macht. Und er schreibt, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreit. Dreimal hat Paulus gebetet. Und wiederum im Griechischen, ich will euch da mit dem Griechischen nicht nerven, aber man sieht, es waren nicht drei Gebete, die er an einem Tag gesprochen hat, sozusagen morgens beim Frühstück, Mittagessen und abends. Lieber Gott, bitte mach, dass es weggeht, danke für das gute Essen, Amen. Nein, sondern man sieht in der Art der Formulierung, dass es drei Phasen im Leben von Paulus gab, in denen er Gott intensivst angefleht hat, ihn von seinem Leiden zu befreien. In drei Phasen seines Lebens ist Paulus an Gott rangetreten und hat gesagt, Gott, du bist allmächtig und du kannst alles. Und du hast mich zu deinem Missionar gemacht. Ich soll von deiner Liebe und von deiner Größe und von deiner Gnade anderen erzählen. Und weißt du was, Gott? Ich könnte das viel besser tun, wenn ich nicht diese Einschränkung hätte. Das wäre viel glaubwürdiger, wenn ich von deiner Größe und deiner Liebe spreche und man sieht an mir, dass du mir Gutes tust. Das wäre viel glaubwürdiger. Ich könnte es viel besser tun. Bitte nimm das von mir. Du kannst es. In drei Phasen seines Lebens hat Paulus so zu Gott gefleht. Und die ersten beiden Male ist nichts passiert. Und das ist vermutlich das Härteste. Die scheinbare Abwesenheit Gottes in unserem Leid. Der Gott, der nicht reagiert, der nicht sagt. Ja, wenn er nur einfach irgendwas sagen würde. Wenn ich wenigstens irgendwas hören würde, dass er da ist. Aber zweimal schweigen. Und dann, am Ende der dritten Phase, da hat Gott zu ihm gesprochen. Und Gott hat ihm Folgendes gesagt: Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus, lass dir an meiner Gnade genug sein. Was heißt das? Das heißt ungefähr so viel wie: Paulus, vertrau mir bitte. Ja, ich bin Gott und ich bin allmächtig und ich könnte mit einem Fingerschnippen den Stachel von dir nehmen. Aber aus Gründen, die du jetzt nicht verstehst, tue ich das nicht. Bitte vertrau mir, dass das, was ich dir gebe, dass das alles ist, was du brauchst. Vertrau mir, dass ich die Situation im Griff habe. Vertrau mir, dass ich dir die Kraft gebe, in deiner Schwachheit durchzuhalten. Auch wenn sich's für dich so anfühlt, als könntest du keinen Tag so weitermachen. Bitte vertrau mir, weil ich bin Gott, du nicht. Das ist erstmal harter Tobak. Und ich weiß nicht, ob Gott das vielleicht zu Paulus schon beim ersten und zweiten Mal gesagt hat und Paulus es erst beim dritten Mal gehört hat. Aber als er es dann gehört hat, hat es was mit ihm gemacht. Und im Nachgang schreibt er ja erst diesen Brief, sozusagen, wo er das von diesem Stachel schreibt. Und das hat dazu geführt, als er das gehört hat und als er das erlebt hat, lass dir an meiner Gnade genügen und ich werde dir alles geben, was du brauchst. Das hat dazu geführt, dass er diesen ersten Satz so geschrieben hat, wie er da steht. Mir wurde ein Stachel gegeben. Dieses gegeben, das ist ein ganz, ganz positives Wort. Das ist ein Wort, was man normalerweise nimmt, sozusagen, mir wurde ein Geschenk gegeben. Das nehme ich für die Geschenke, die ich am 24. auspacke. Und zwar für die guten, nicht für die schlechten. Das ist ein ganz positives Wort. Mir wurde was Gutes gegeben. Und wenn man das liest, denkt man, sorry Paulus, du hast hier irgendwie das falsche Wort benutzt. Ein Stachel ist nichts, was ich als Geschenk annehme. Was ich als Geschenk bekomme. Den ertrage ich vielleicht, den erleide ich, den bekomme ich eingerammt. Aber den nehme ich doch nicht als Geschenk an. Im Nachgang kann Paulus das so schreiben und von sich sagen, das ist und es war hart, aber es war auch ein Geschenk. Weil ohne diesen Stachel hätte ich Gottes Nähe und Versorgung, hätte ich seine Zuwendung, seine Gnade, sein mich annehmen und mich durchtragen niemals so tief erlebt. Und ja, der Stachel bleibt ein Stachel, das ist nicht schön. Das ist schlimm, das tut weh und schmerzt. Aber ich bin dazu gekommen, anstatt mich endlos dagegen zu wehren und darüber bitter zu werden, habe ich mich entschieden, diesen Stachel anzunehmen. Mir wurde ein Stachel gegeben, ich habe ihn angenommen, ich habe ihn ein Stück weit umarmt. Und ich habe angefangen, darin die neuen Möglichkeiten zu sehen, nämlich, dass ich jetzt noch viel abhängiger von Gott bin, dass ich noch viel mehr an ihm hänge, als es sonst jemals der Fall gewesen wäre. Man könnte sagen, was Paulus hier macht, ist gute alte Kampfkunsttechnik. Der nimmt die Energie des Angriffs, die gegen ihn verwandt wird, und er wandelt sie um und macht sie zu seiner Energie und zieht daraus sogar noch Stärke. Und was er noch macht, ist, er macht nicht den Fehler, den wir immer wieder machen. Er verwechselt nicht Gottes Segen und das Erfülltwerden von seinen Wünschen mit Gottes Gegenwart. Und diese Vorstellung von einem Wohlstandsevangelium, die taucht auch in unseren Köpfen immer wieder auf, dass wir denken, wenn es gut läuft, wenn Gott schlechte Dinge wegnimmt, wenn er uns Erfolg schenkt oder was auch immer, dann ist er für uns, dann ist er bei uns, dann segnet er uns. Das stimmt nicht. Wenn ich nur genug glaube, dann wird Gott schon das mir geben, was ich brauche. Nein, stimmt nicht. In der ganzen Bibel finden wir unzählige Beispiele dafür, dass wir als Christen nicht vor Leid bewahrt bleiben. Weil die Welt nun mal nicht gut ist. Wir leben in einer gefallenen Welt. Das Besondere ist, das Leid, das unerfüllte Wünsche, dass es nicht Orte der Einsamkeit bleiben müssen, sondern dass es zu Orte der tiefsten Gottesbegegnung werden können. Die gute Nachricht ist, wenn du dich gerade in so einer ausweglosen Situation befindest, wo du denkst, ich kann nicht mehr, das wird nicht besser werden. Dieser Herzenswunsch von mir, der wird nicht in Erfüllung gehen. Das, was ich mir von meinem Leben immer ausgedacht habe, das wird so nicht Wirklichkeit werden. Die gute Nachricht ist, wir dürfen ringen, wir dürfen beten, wir dürfen kämpfen, wir dürfen alles versuchen. Die schlechte Nachricht ist, manchmal sagt Gott nein. Die schlechte Nachricht ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben, eine Welt, in der nicht alles gut wird und in der Gott auch nicht alles Unheil von uns nimmt. Aber das Besondere darin ist, wir müssen nicht in diesem ewigen Kampf stecken bleiben, sondern durch Jesus dürfen wir an diesen Punkt kommen, den Stachel anzunehmen, ihn so ein Stück weit zu umarmen und darin Gott auf eine Art zu begegnen, wie wir sonst vielleicht nie tun würden, zu erfahren, dass es stimmt, dass seine Gnade mit uns wirklich ausreicht. Und vielleicht klingt es für dich völlig absurd. Vielleicht klingt es für dich wie eine verrückte Idee. Und doch ist Jesus genau diesen Weg gegangen. Dieser Jesus, den wir an Weihnachten feiern, ist genau diesen Weg gegangen. Die ganze Weihnachtsgeschichte, die ist auch eine Geschichte mit vielen, vielen unerfüllten Wünschen. Und ich meine nicht so kleine unerfüllte Wünsche wie das, keine Ahnung, statt Weihrauch irgendwie Lavendel besser gewesen wäre oder sowas. Oder dass sich Josef und Maria ihre Hochzeitsnacht vielleicht ein bisschen anders vorgestellt haben und auch ein anderes Gitterbettchen so für ihr Baby im Sinn hatten. Nee, da sind noch viel mehr unerfüllte Wünsche, auch größere. Josef und Maria, die hatten sich die Anfangsjahre als junge Eltern bestimmt mal anders vorgestellt. Als wir unser erstes Kind bekommen haben, da hat bei uns so dieser Nestbautrieb eingesetzt. Ja, wir haben ein Haus gekauft, haben das schön eingerichtet, Kinderzimmer vorbereitet, alles so schön gemacht, wie wir es nur konnten. Das wünscht man sich irgendwie für sein Kind, dass es auch von den äußeren Bedingungen her einen guten Start hat. Josef und Maria, die haben die ersten Jahre mit Jesus als Flüchtlinge verbracht. Die sind nachts mit ein paar Habseligkeiten nach Ägypten geflohen, aus Angst vor Verfolgung und Tod. Sie waren Flüchtlinge. Dieser Jesus, den wir jetzt an Weihnachten feiern, der hat sein Leben als Flüchtling begonnen. Lass uns das nicht vergessen, wenn wir Flüchtlingen begegnen. Jesus war einer von ihnen. Und wer sich Christ nennt, der muss wissen, dass er jemand nachfolgt, der selbst Flüchtling gewesen ist. Und das sollte sich widerspiegeln in dem, wie wir mit den Flüchtlingen, mit den Menschen umgehen. Ich glaube, man kann zu unserer Kanzlerin stehen, wie man will, aber wie sie in der Flüchtlingskrise agiert, da sehe ich sehr viel von Jesus. So, nicht nur der Anfang von Jesu Leben war von unerfüllten Wünschen geprägt, auch sein weiteres Leben. Ich meine, er kommt als Sohn Gottes in diese Welt, um diese Welt zu retten. Und er muss im Lauf seines Lebens merken, die Leute verstehen ihn nicht. Sie wollen ihn nicht. Die wollen nicht hören, was er zu sagen hat. Viele wollen sich nicht darauf einlassen. Die meisten wenden sich ab. Nicht das, was er sich gewünscht hat. Und dann am Ende seines Lebens, der Abend, bevor Jesus gekreuzigt wird, da hat er so ein Zwiegespräch mit seinem Vater im Himmel. Das war keine Plauderei, das war eher ein Ringkampf, so ein verbaler Ringkampf. Jesus hat mit Gott gerungen. Und er hat zu ihm gesagt, in Lukas kann man das nachlesen, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, nimm ihn mir weg. Jesus bittet seinen himmlischen Vater, sagt, Papa, bitte nimm das weg, ich hab Angst. Mute mir das nicht zu. Könntest du mir das bitte ersparen? Wenn du willst, nimm es weg. Nimm den Kelch, nimm den Stachel, ich bitte dich. So, und das ist okay, so zu beten, mit Gott zu ringen. Paulus hat es dreimal gemacht, Jesus hat es gemacht. Aber der Schlüssel, um Frieden zu finden, den finden wir im zweiten Halbsatz. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Das ist der Schlüssel, um Frieden zu finden. in den Situationen deines Lebens, wo du damit konfrontiert wirst, dass ein Wunsch nicht in Erfüllung gehen könnte oder vielleicht sogar sicher nicht in Erfüllung gehen wird, liegt genau hier die Chance auf Frieden, auf Versöhnung mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Geschichte. Nämlich den unerfüllten Wunsch anzunehmen und zu sagen, und jetzt, Gott, vertraue ich dir und ich sage dir, dein Wille soll geschehen. Ich lasse meinen Wunsch los. Ich höre auf, verbittert zu kämpfen und ich nehme stattdessen das an, was du mir gibst. Und ich vertraue dir, dass das Versprechen, das du Paulus gegeben hast, dass es auch mir gilt, nämlich dass deine Gnade ausreicht. Dass du mir das geben wirst, was ich brauche, dass ich dich in all dem und trotz all dem, was nicht gut ist, intensiver erleben werde, als ich sonst jemals getan hätte. An diesen Punkt zu kommen, das ist nichts, was man fordern kann. Das kann ich auch von hier vorne nicht einfordern. So, jetzt mach das jetzt mal. Ich kann euch nur einladen, das zu versuchen, euren unerfüllten Wunsch anzunehmen, ihn zu umarmen und darauf zu vertrauen, dass Gott es trotzdem gut mit euch meint. Rabea und ich, wir haben das so gemacht. Das macht die Situation erstmal nicht besser oder richtiger. Der Wunsch ist irgendwie nach wie vor ein anderer. Aber wir haben uns entschieden zu beten, unser Wunsch ist ein Wunsch. Aber wir sind nicht Gott. Und jetzt bitten wir dich, Gott, dass dein Wille geschieht. Trotzdem, dass manches nicht gut ist. Und das ist mir wichtig, auch wenn ihr über eure Wünsche nachdenkt und man kann Dinge leicht oder Dinge, die schlecht laufen, leicht fromm überkleistern oder sie sogar Gott in die Schuhe schieben. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass wir dahin kommen, Gottes Wille im Gefallenen zum Zuge kommen zu lassen. Und das ist nichts, was irgendwie von heute auf morgen geht, wo man sagt, oh ja, das mache ich jetzt und dann ist gut. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass in dieser Haltung, in dieser Art Umgang mit den Schwierigkeiten, mit den Stacheln unseres Lebens, mit den Bechern, die wir gereicht bekommen, wenn wir sie annehmen, dann können wir Frieden finden. Frieden im eigentlichen Wortsinn. Shalom. Shalom ist nämlich nicht erstmal die Abwesenheit von Streit oder Krieg oder Problemen, dass alles perfekt ist, sondern Shalom bedeutet in erster Linie, in einer ganzheitlich heilen Beziehung zu sein. Und zwar in erster Linie zu Gott zu wissen, auch wenn ein Wunsch nicht in Erfüllung geht, dann nicht, weil Gott mich nicht liebt oder weil er böse ist oder was auch immer, sondern weil wir in einer Welt leben, in der auch das Ungute dazugehört. Aber das Tolle ist, wir sind da nicht alleine drin, sondern wir haben genau im Schmerz die Möglichkeit, Gott noch viel tiefer zu erfahren als auf den Sonnenseiten. Ich möchte euch Mut machen, mit euren Wünschen, den großen, den kleinen, denen, die in Erfüllung gehen, aber auch denen, wo ihr denkt, okay, die werden vermutlich nicht mehr in Erfüllung gehen, euch an Gott zu wenden und bei ihm Frieden zu finden. Ich finde, eine der schönsten Aussagen zu diesem Thema, die finden wir in Jeremia, da sagt Gott, ich weiß wohl, was ich für Gedanken für euch habe. Und zwar Gedanken des Friedens. Und nicht des Leides. Wenn wir anfangen, das zu glauben und darauf uns immer wieder fest verankern, ich glaube, dann kann dieses Wunder wirklich passieren, dass wir Frieden finden, auch wenn die Situation nicht gut ist. Und das ist das, das erleben wir persönlich gerade sehr. Wir erleben diesen Frieden und wir empfinden das als echtes Geschenk. Dieser Friede, der natürlich nicht natürlich erklärbar ist, sondern der von Gott kommt, der aus dieser Erfahrung rauskommt. Ja, Gott meint es gut mit dir und mit mir, egal wie die Umstände sind. Wenn du merkst gerade, boah, ich sehne mich eigentlich auch nach so einem Frieden, möchte ich dich einladen, deinen Wunsch Gott anzuvertrauen. Und ihm zu vertrauen, dass er sowohl bei der Erfüllung als auch bei etwaiger Nichterfüllung mit dabei ist, dass seine Gnade ausreicht, ganz egal, was kommt. Ihr habt am Eingang so einen Wunschzettel bekommen, einen gelben Zettel. Und da steht dieser Vers von Paulus drunter. Meine Gnade, dass Gott sagt, meine Gnade reicht aus. Ist genug, ich werde dir geben, was du brauchst. Und wenn ihr mögt, wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir gemeinsam Lieder singen und Gott anbeten. Das erste Lied wird ein Vortragslied sein, wo die Gnade, von der hier die Rede ist, nochmal besungen wird. Hört das an, saugt diese Gnade in euch auf. Und wenn ihr sagt, hey, ich möchte diesen Frieden erfahren in Bezug auf meinen Wunsch, dann lade ich euch ein, diesen Wunsch auf diesen Zettel zu schreiben und dann hier nach vorne zu diesem großen Geschenk zu kommen und sagen, okay, und ich werfe das hier ein und ich gebe meinen Wunsch hier ab und sage, Gott, und ich vertraue darauf, dass deine Gnade genügt. Das könnt ihr während der Lieder, die jetzt dann auch, die wir zusammen singen, könnt ihr das gerne machen, könnt nach vorne kommen, wenn ihr das mögt, müsst ihr gar nicht. Aber ich wünsche euch, dass ihr diesen Frieden erlebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, den man mit menschlichen Gedanken nicht erklären kann, der erfülle euch und der bewahre euch in Jesus Christus, dem menschgewordenen Gott. Amen.